Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero.
Hallo liebe Lesenden, heute gibt es meine Top 10 Comics von 2020. Ich habe 74 Comics gelesen und darunter fallen auch Graphic Novels und Manga. Insgesamt habe ich 53 Manga gelesen, deswegen ist diese Top 10 Liste sehr Manga-lastig. Ich hoffe, euch stört das nicht, aber falls es euch nicht interessiert, ist es nicht so schlimm, wenn ihr heute mal nicht zuhört. Aber vielleicht kann ich ja bei euch auch die Leidenschaft für Manga erwecken. Ich hoffe es mir jedenfalls, weil letztes Jahr habe ich absolut meine Manga-Leidenschaft entdeckt. Ich hatte vorher ja schon einige Manga gelesen, aber das hatte mich vorher nicht so ganz gecatcht. Aber letztes Jahr habe ich, glaube ich, meine Genre für mich gefunden und habe entdeckt, was ich so mag bei Manga. Und dadurch konnte auch meine Liebe entfacht werden. Man muss, glaube ich, so ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sonst ist man vielleicht, wenn man einfach nur zu irgendeinem Werk greift, ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt bin ich Feuer und Flamme und deswegen seht es mir nach, dass jetzt hier 7 von 10 Comics Manga sind. Es ist aber auch eine Graphic Novel dabei und 2 Comics. Und am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche. Aber am besten starten wir gleich und ich fange mit dem Platz 10 meiner Top 10 Comics an. Und es ist tatsächlich schon ein Manga, der Auftakt einer Boys Love Reihe von einer deutschen Mangaka. Und zwar BL is Magic Teil 1 von Oroken oder Oroken, Oroken. Ich hätte die Mangaka fragen sollen, wie ihr Name ausgesprochen wird. Ich habe nämlich tatsächlich den ersten Band auf einer Buchmesse gekauft und direkt bei der Autorin gekauft, bei der Zeichnerin. Aber ja, da habe ich leider nicht nachgefragt. Der Band ist bei Carlsen erschienen und hat 148 Seiten. Die Serie läuft noch. Der dritte Band ist gerade auf meinem Sub, den muss ich noch lesen. Aber der erste hatte mir super gut gefallen. Der zweite war ein bisschen schwächer, aber der erste hat auf jeden Fall den Platz 10 in meiner Liste verdient. Und hier geht es um Rubio. Und Rubio ist ein Magier, ein Hexer und gehört einem Clan, einer Familie von Schwarzmagiern an. Allerdings kann er die schwarze Magie nicht beschwören. Und ja, er weiß nicht, woran das liegt und er verzweifelt auch ein bisschen daran. Er ist irgendwie in die reale Welt gekommen. Immer an seiner Seite ist eine Eule, die eigentlich sein Großvater ist. Und die versuchen herauszufinden, wie Rubio der schwarzen Magie mächtig werden kann. Und dann landet er an einer Schule und lernt dort eine Gruppe von Jungs kennen. Die sind natürlich wie in vielen Boys Love Mangas alle schwul. Also Boys Love ist ein Genre, Manga-Genre. Und wie der Name schon sagt, geht es um Liebe zwischen Jungs. Und Rubio lernt aber auch Attila kennen, kurz Atti. Und Atti ist so, wie soll ich sagen, Vorzeigeschüler und bisschen Prolet und Macho. Und er fordert Rubio zu einem Duell auf in verschiedenen Sportarten, soweit ich mich erinnere. Und Rubio gibt ihm immer wieder einen Korb und will sich darauf nicht einlassen, was Atti erst recht dazu veranlasst, weiter zu bohren und nicht Ruhe zu geben. Und dann passiert ein kleines Unglück, sage ich jetzt mal. Ich versuche das jetzt mal so knapp zu umreißen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber Rubio verhext Atti und plötzlich ist Atti unsterblich in Rubio verliebt und Rubio findet es erstmal nicht so doll und ob die beiden sich näher kommen oder nicht, das müsst ihr selber lesen. Der erste Band war auf jeden Fall ultra witzig, also es hat mir so viel Spaß gemacht. Der Zeichenstil ist super schön, schon allein das Cover, das finde ich so wunderschön. Und der Humor, der hat mich hier halt wirklich überzeugt, wenn man überlegt, die Eule ist immer an Rubios Seite bei allen Gelegenheiten. Zwinker, zwinker. Und die Eule ist aber auch gleichzeitig Rubios Großvater. Das, ja, führt zum einen oder anderen Gag. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich bleibe an der Reihe dran. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Auf Platz 9 ein weiterer Manga, ein Auftakt einer Manga-Reihe, was eigentlich ein bisschen unfair ist, weil ich diesen Band schon vor zig Jahren, lange vor meiner Blogger-Karriere, also ich nehme an, vor 15 Jahren oder so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal so vor 15 Jahren gelesen habe. Und zwar ist es der erste Band der Dragon Ball Reihe. Das Geheimnis der Drachenkugeln von Akira Toriyama. Ist auch bei Carlsen erschienen und hat 189 Seiten. Und Dragon Ball kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Es geht um Son Goku auf der Suche nach den Dragon Balls. Es geht um Kämpfe. Und in den ersten Bänden ist halt der Humor sehr groß geschrieben. Da geht es irgendwie nur nebensächlich um diese Kämpfe. Also Son Goku ist super stark. Es ist ein Junge, der hat irgendwie Superkräfte. Man weiß noch nicht, warum. Und egal auf welche Gefahren er trifft, er kann immer die Bösewichte, egal wie sie stark sind oder was das für Monster sind, er kann sie immer besiegen. Und das ist so ein bisschen der Humor. Und der Humor ist auch teilweise so ein bisschen schlüpfrig. Also gleich am Anfang lernt Son Goku Bulma kennen, ein junges Mädchen, die ihn die Line Dragon Ball, also Son Goku besitzt schon einen Dragon Ball, und die ihn erst darauf aufmerksam macht, dass es noch mehr Dragon Balls gibt und dass man sich damit einen Wunsch erfüllen kann. Und sie nimmt ihn dann mit quasi auf die Reise nach der Suche nach den Dragon Balls. Und ja, sie treffen da auf zum Beispiel Muten Roshi, den Herrn der Schildkröten, ein Kampfmeister, ein alter Greis, der gerne mal Bulma nackt sehen möchte. Und ja, da gibt's den ein oder anderen schlüpfrigen Witz. Das ist natürlich relativ niveaulos, aber naja, ich fand's trotzdem sehr witzig. Ich fand's damals schon sehr, sehr witzig, gerade den ersten Band und auch jetzt wieder total witzig. Und damals hatte ich die ersten 10 Bände, glaube ich, gelesen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, alle 42 Bände der Originalreihe auf jeden Fall zu lesen. Und vielleicht, wenn es mir dann gut gefällt, mache ich ja dann weiter mit Dragon Ball Z und GT und was es da alles gibt. Dragon Ball Super oder was weiß ich. Aber jetzt erstmal der erste Band, der mir richtig gut gefallen hat. Der ist witzig. Also ich glaube, wer jetzt nicht so überpolitisch korrekt ist und so ein bisschen schlüpfrige Witze lustig findet, der könnte hiermit gut als Manga-Anfänger starten, weil man hier sich herrlich amüsiert, meiner Meinung nach. Und dann kann man vielleicht eher seine Leidenschaft für Manga entdecken. Dann habe ich den nächsten Auftakt einer Reihe, und zwar einer Manga-Reihe, The Book of List, Grimm's Magical Items von Izuku Fujiya. Das ist auch bei Carlsen erschienen. Also Carlsen ist wohl einer meiner liebsten Manga-Verlage, wie ich gerade merke. Hat 192 Seiten. Und hier geht es um magische Gegenstände, die die Figuren oder Gegenständen aus den Märchen der Brüder Grimm nachempfunden sind. Zum Beispiel, also der Protagonist ist Akitsune und er findet eine alte Uhr und die verschmilzt irgendwie mit seinem Handgelenk. Und das ist nämlich die, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch bin, aber ich glaube, das ist Aschenputtel, genau. Ja, die Uhr ist Aschenputtel, also die ist Aschenputtel nachempfunden. Und wenn man das Märchen kennt, da ist es ja so, dass Aschenputtel von einer Fee in eine Prinzessin verwandelt wird, damit sie zum Prinzessin im Ball gehen kann. Und um 24 Uhr, wenn die Uhr 24 Uhr, also 12 Uhr Mitternacht schlägt, dann verwandelt sich Aschenputtel zurück. Und die Uhr hat die Macht, einen Gegenstand oder ja, Gegenstände in den Zustand zu versetzen, in dem sie vor 24 Stunden waren. Beispielsweise, wenn man irgendeinen Gegenstand hat, ein Handy, keine Ahnung, und das Handy fällt dir runter, kaputt, dann kann Aschenputtel, also die Uhr, kann dann das Handy in den Zustand vor 24 Stunden versetzen und dann ist das Handy wieder in Ordnung, sozusagen. Und Akitsune ist mit dem Gegenstand verschmolzen. Und dann taucht List auf. Und List ist ein kleines Mädchen, was die Grimmschen Magical Items, also diese Gegenstände, einsammelt. Sie wird als Erzählerin betitelt und sie muss diese Gegenstände einsammeln. Aber jetzt ist leider Akitsune mit Aschenputtel verschmolzen. Das heißt, sie kann die Uhr nicht haben. Und deswegen weiht sie Akitsune ein bisschen ein in ihre Suche, in ihrer Mission. Und dann gibt es halt noch Gegenspieler, die auch diese Gegenstände haben möchten, weil, na klar, die haben Macht. Und Akitsune und dieses Mädchen List kämpfen auch so ein bisschen gegen die anderen. Und das ist sehr spannend, interessant. Ich finde den Zeichenstil und das Cover auch wieder super, super schön. Und ich mag diesen Bezug zu den Märchen. Es gefällt mir auf jeden Fall, diese Reihe. Insgesamt hat die Reihe 6 Bände. Ich habe mittlerweile 5 gelesen und bin auf das Finale gespannt. Und ich glaube, der erste Band hat mir noch am allerbesten gefallen. Zwischendurch gab es mal einen Band, der war ziemlich langweilig, aber prinzipiell eine gute Reihe und der erste Band auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe den übrigens im Januar auch gelesen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Auftakt einer Reihe und diesmal wieder eine Manga-Reihe von einer deutschen Mangaka, also ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube, es ist eine Frau, aber ich bin nicht sicher. Ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass, also es ist Jin Sabo und sie hat noch einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, die auch Mangaka ist. Ja, da bin ich schlecht informiert, es tut mir leid. Auf jeden Fall ist es der erste Band von Das Geheimnis von Scarecrow von Jin Sabo. Das ist ausnahmsweise nicht bei Carlsen erschienen, sondern bei, jetzt habe ich mir das nicht notiert, bei Ultraverse, genau, Ultraverse. Und ja, bis jetzt ist leider nur der erste Band erschienen, der hat 168 Seiten. Und da geht es um eine Fantasy-Geschichte, das spielt im Königreich Nordgrad. Ich mag ja normalerweise keine Fantasy-Geschichten in normalen Romanen oder auch nicht als Film, aber in Manga mag ich komischerweise Fantasy. Und Nordgard ist ein Königreich, das von Monsterkrähen heimgesucht wird, Crows sozusagen. Und früher gab es irgendwelche besonderen Kämpfer, die sogenannten Vogelscheuchen, also Scarecrows, die diese Monsterkrähen in Schach halten konnten. Die sind allerdings verschwunden. Dann gibt es die Prinzessin Engel, ich hoffe, dass sie so ausgesprochen wird. Sie wird geschrieben wie Engel, aber mit Doppel-L, deswegen setze ich den Akzent auf die zweite Silbe und sage Engel, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch Engel, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall lebt sie, also sie ist die Prinzessin und ihr Königreich, beziehungsweise das Schloss befindet sich unter einer Kuppel, da ist sie geschützt. Und sie findet ein Buch mit der Insignie der Scarecrows. Das kann sie doch leider nicht lesen. Und deswegen überlegt sie sich irgendwie das Schloss zu verlassen und sich auf die Suche nach jemandem zu machen, der dieses Buch lesen kann. Und vielleicht finden sie dann die Scarecrows wieder. Und sie kann aus dem Schloss fliehen, komischerweise, weil normalerweise kann man nicht durch diese unsichtbare Kuppel durch, also durch diese Schutzschicht, aber sie kann das, macht sich auf den Weg und landet auf einem Feld und in der Mitte des Feldes, da steht eine Vogelscheuche. Und jetzt kann man natürlich sich denken, was passiert. Die Vogelscheuche erwacht zum Leben und ist eine dieser Kämpfer. Und dann beginnt auch der Kampf gegen so Krähen und das Abenteuer beginnt. Und das ist ein super Auftakt einer Geschichte. Ich finde das ultra interessant und spannend und der Kampf von den Vogelscheuchen gegen diese Krähen finde ich also super innovativ. Und allein dieser Zeichenstil, also wenn man sich Scarecrow anguckt, also die Vogelscheuche, also die auch auf dem Cover zu sehen ist, unglaublich gezeichnet, finde ich riesig schön, super genial. Also ich finde keine weiteren Superlative mehr. Auf jeden Fall gefällt mir das und ich erwarte sehnsüchtig den zweiten Band. Eine ganz, ganz geniale Reihe. Hoffentlich auf jeden Fall ein super Auftakt. So, jetzt habe ich schon vergessen, bei welchem Platz wir jetzt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Platz 6. Der nächste Auftakt einer Manga-Reihe habe ich erst Ende letzten Jahres gestartet, und zwar Dezember. Und der Manga ist bei Kase erschienen und hat 160 Seiten. Es handelt sich hier um Resident Evil Mahava Desire. Ich hoffe, ich spreche Mahava. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mahava Desire von Naoki Serizawa. Es ist eine 5-bändige Reihe, die in der Resident Evil Welt spielt. Also vielleicht kennt ihr die Filme oder die Videospiele. Ich mochte die Filme auf jeden Fall ganz gerne, die ich gesehen habe. 2 oder 3. Und das ist sehr, sehr blutrünstig. Da geht es immer wieder um den T-Virus, der ausgebrochen ist. und Menschen in Zombies verwandelt. Und in dieser fünfbändigen Reihe ist der T-Virus in einer Eliteschule in der Mahava-Akademie ausgebrochen. Und Professor Doe Wright, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, wird gerufen, weil er sich halt mit diesem Virus auskennt. Und er macht sich gleich auf den Weg zu dieser Akademie und nimmt seinen Neffen Ricky mit. Und dann kommen sie dem Geheimnis dieser Schule auf die Spur. Also tatsächlich müssen sie dann gegen Zombies kämpfen. Und es wird dramatisch blutig und krass und spannend. Und wer so Splatter und Horror mag, der wird diese Manga-Reihe sehr, sehr gern haben. Ist nicht für Zartbeseitete. Also wenn man schon das Cover des ersten Bandes anguckt, da sieht man nämlich direkt einen Zombie, blutbeschmiert, darauf abgebildet. Das ist nicht für zartbeseitete Menschen, aber ich liebe so Horror und Splatter. Deswegen gefiel mir dieser Auftakt sehr, sehr gut. Jetzt im Januar habe ich bereits Band 2 und 3 gelesen. Gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf die letzten beiden Bände. Und dann habe ich noch eine zweite Resident Evil Manga-Reihe hier stehen. Ich hoffe, die ist genauso gut. So, dann sind wir auch schon jetzt bei den Top 5. Und da habe ich den nächsten Manga und diesmal nicht der Auftakt der Reihe, obwohl der Auftakt der Reihe mindestens genauso gut war. Und zwar handelt es sich um die Wedding Peach-Reihe, eine sehr alte Manga-Reihe, wovon es auch ein Anime gibt, ähnlich wie Sailor Moon. Der Manga ist leider nur noch gebraucht erhältlich und ist damals bei Egmont erschienen, was sich damals noch EMA nannte. Egmont Manga und Anime, ich glaube jetzt heißt es nur noch Egmont Manga. Also auf jeden Fall bei Egmont, hat 192 Seiten und hier rede ich vom Band 5, den ich im Juli gelesen habe. Insgesamt hat die Reihe, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, 7 Bände, wobei 6 Bände die Handlung ist und der 7. Band fasst quasi alle 6 Bände nochmal in einem zusammen. Und ich habe mir hier Band 5 rausgesucht, weil der richtig actiongeladen war und spannend. Ich rede jetzt natürlich nicht detailliert über Band 5, aber auf jeden Fall so die Rahmenhandlung der ganzen Geschichte kann ich kurz zusammenfassen. Also es ist eine Magical Girl-Reihe, ähnlich wie Sailor Moon. Und ist auch damals im Zuge von Sailor Moon entstanden. Das sollte quasi so ein bisschen Lückenfüller sein zwischen zwei Sailor Moon Staffeln. Und da gab es dann den Anime und Sukihiro Tomita und Nao Yazawa wurden quasi engagiert, um einen Manga dazu zu schreiben und zu zeichnen. Und der, muss ich wirklich gestehen, gefällt mir besser tatsächlich als der Sailor Moon Manga. Und auch der Zeichenstil gefällt mir viel, viel besser. Hier geht es um Momoko. Und Momoko ist ein Liebesengel. Sie kann sich in eine Kämpferin verwandeln. Erstmal in einem Hochzeitskleid und dann zu einem kämpfenden Engel. Und sie muss gegen Dämonen kämpfen. Und auch so ein bisschen dem Geheimnis ihrer eigenen Familie auf die Spur gehen. Und sie hat an ihrer Seite ihre beiden besten Freundinnen, Yuri und Hinagiku. Und die können sich auch in Liebesengel verwandeln. Und dann gibt es die Dämonen und den Engel Kiro und noch ein paar andere Protagonisten. Und das ist interessant, spannend. Ich finde die Handlung rund, ist gut gemacht. Wie gesagt, der Zeichenstil ist, finde ich, um einiges schöner als Sailor Moon. Und das muss was heißen, weil ich bin ein riesen Sailor Moon-Fan. Aber ja, ich muss auch hoch anerkennen, dass hier bei Wedding Peach alles richtig gemacht wurde. Und die Geschichte wird nicht hier in die ewige Länge gezogen. Wenn man überlegt, diese 6 Bände, ich rechne mal jetzt nur die 6 Bände, nicht den 7. Band mit ein, da wird quasi die ganze Wedding Peach Staffel, da gibt's ja nur eine Staffel mit, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ungefähr 50 Folgen, wird in diesen 6 Bänden erzählt. Und bei Sailor Moon haben wir zwar 12 Bände in der letzten Auflage, ich rede nicht von der Eternal-Auflage, sondern die davor, aber da werden quasi 5 Staffeln in 12 Bänden erzählt. Das heißt, eine Staffel hat dann so vielleicht 2, 3 Bände, also richtig schnell, ja, erzählt mit vielen, vielen Protagonisten, dass man auch den Überblick eventuell verliert. Und hier ist es nicht so. Hier wird die Handlung sehr, sehr rund und schön erzählt. Deswegen auf jeden Fall ein verdienter Platz 5. Jetzt kommen wir zu einem Comic, kein Manga tatsächlich. Und zwar habe ich hier den zweiten Band der 11. Staffel der Buffy-Reihe. Also Buffy 11.2. Die eine ist der Untertitel von Joss Whedon, ist im Panini Verlag erschienen, hat 136 Seiten und das habe ich im Oktober gelesen. Und die Buffy-Reihe, also die Buffy-TV-Serie hatte ja 7 Staffeln und wurde von da an als Comic weitererzählt in insgesamt 8, 9, 10, 11, 12, also 5 Staffeln. Die 12. Staffel ist die letzte Staffel. Das ist auch der alle, also da gibt es auch nur einen Band. Die 11. Staffel hat 3 Bände, wobei der 3. Band eher so eine Side-Story ist. Da geht es um Giles. Also wer es nicht weiß, Buffy ist eine Dämonenjägerin mit Superkräften, sie ist die Auserwählte und im Laufe der Zeit hat sie natürlich viele Freunde gefunden, die an ihrer Seite kämpfen, wie zum Beispiel der Vampir Spike oder die Hexe Willow, und in der 11. Staffel müssen sie das erste Mal nicht gegen dämonische Gegner kämpfen, sondern gegen die Regierung, beziehungsweise wir hatten das eigentlich schon einmal in der TV-Serie, nur hier nochmal ein bisschen anders, weil die Regierung will quasi alle Magie abschaffen und alle magischen Wesen einsperren, wegsperren oder ins Exil schicken oder wie auch immer. Oder deren Kräfte wegnehmen, beziehungsweise sogar in die Hölle schicken. Und Buffy muss das irgendwie verhindern. Und das ist sehr, sehr interessant und spannend. Und dieser zweite Band der 11. Staffel ist für mich quasi das Staffelfinale. Weil wie gesagt, der 3. Band ist dann nur noch so eine Side-Story. Und hier kommt es quasi nochmal zu einem großen Finale. Es ist witzig, es ist spannend, es ist gut gezeichnet. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist das hier zu Recht auf Platz 4 gelandet, meiner Top 10. Und ich rede jetzt nicht über Band 12, das mache ich dann im nächsten Monatsrückblick, der allerletzte Band ab. Dann wird die Buffy-Geschichte nochmal gerebootet. Also jetzt die neuen Buffy-Comic-Bände fangen wieder bei Staffel 1 an und die Geschichte wird nochmal neu erzählt in der Gegenwart, weil die Serie ist ja irgendwie 2003, glaube ich, geendet. Und wenn man jetzt jede Staffel als ein Jahr sieht, wären wir bei der 11. Staffel, wären wir dann 4 Jahre später, 8, 9, 10, 11, genau, 4 Jahre später, also 2007 oder so. Und da gibt es ja noch keine Smartphones zum Beispiel. Da ist die Technik noch ganz anders als heute. Und deswegen haben sich die Macher überlegt, es wäre doch mal ganz interessant, Buffy in die Gegenwart zu holen. Wie würde heute alles sein mit dem technischen Fortschritt und so weiter und so fort. Aber ich habe, wie gesagt, oder habe ich noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt, ich habe den Reboot noch nicht begonnen und ich weiß auch nicht, ob ich den beginnen werde. Aber ja, auf jeden Fall habe ich die ursprüngliche Serie jetzt komplett gelesen und die 11. Staffel war auf jeden Fall grandios. So, Top 3. Da wären wir auch schon bei den Top 3. Und der 3. Platz geht auch an einen Comic. Und zwar Herbst in der Hose von Ralf König. Ist bei Rowohlt erschienen, hat 176 Seiten. Ich habe das im Juni gelesen und ist ein weiterer Band des genialen Comiczeichners Ralf König. Und in seinen Comics, die seit den, ich glaube, 80ern, Ende der 80er erscheinen, geht es immer wieder, nicht in jedem Band, aber in den meisten Bänden, um Konrad und Paul, ein schwules Pärchen, das allerhand erlebt. Und Paul ist eher so der promiskuitive Typ. Also sie führen eine offene Beziehung und deswegen hat Paul sehr, sehr viel Sex und gerne Sex und genießt sein Leben, während Konrad eher so als Spießer dargestellt wird, der gerne klassische Musik hört und eher so ein ruhiges Leben bevorzugt. Also ein ungleiches Paar, die sich aber gefunden haben. Und in diesem Band, mittlerweile sind ja seit dem ersten Band 40, nein Quatsch, aber auf jeden Fall 30 Jahre vergangen. Ja, jetzt so rund gesehen, wir haben mittlerweile 2020, beziehungsweise der Band ist ja schon vor ein paar Jahren erschienen. Also sagen wir mal, es ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und auch Paul und Konrad werden alt. Und Paul entdeckt hier bei Herbst in der Hose, dass auch Männer quasi eine Andropause haben, das Gegenstück zur Menopause, wodurch die Frauen gehen müssen. Und da geht oftmals die Libido ein bisschen verloren und das lässt ihn ein bisschen verzweifeln. Außerdem stört es ihn, dass er graue Haare bekommt, eine Plauze hat und so weiter und so fort. Also er hadert mit seinem Älterwerden. Und das ist sehr, sehr lustig, aber hat natürlich auch einen ernsten Kern, weil wir alle werden älter und uns beschäftigen solche Dinge. Und ich finde es toll, dass mit so einer Sache humorvoll umgegangen wird, weil so können wir auch lernen, damit ein bisschen lockerer umzugehen. Der Titel, der ist schon alleine richtig cool, Herbst in der Hose, der ist so schön doppeldeutig, gefällt mir richtig, richtig gut, hat mir Spaß gemacht. Und deswegen war das der drittbeste Comic, den ich letztes Jahr gelesen habe. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Platz 2. Und das ist eine Graphic Novel, das Tagebuch der Anne Frank von Ari Folman und David Polonsky, ist bei Fischer im Fischer Verlag erschienen, hat 160 Seiten und wie der Name schon sagt, es ist das Tagebuch der Anne Frank, was hier als Comic bzw. als Graphic Novel nochmal erschienen ist. Zwar kann diese Graphic Novel nicht alles von Anne Franks Tagebuch wiedergeben, aber das meiste, die wichtigsten Sachen werden wiedergegeben mit einem sehr, sehr schönen, stilvollen, melancholischen Zeichenstil. Aber wer das Buch gelesen hat, also das Originaltagebuch von Anne Frank, weiß, dass Anne Frank kein Kind der Traurigkeit war, trotz ihres Schicksals. Und deswegen kommt es auch zu ein oder anderen lustigen Sache. Wir wissen aber alle, dass es auch traurig endet. Hier, also wer die Geschichte nicht kennt, hier geht es um die Frankfurterin Anne, die mit ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg fliehen muss, weil sie Juden sind. Und deswegen fliehen sie in die Niederlande und müssen sich in einem ganz kleinen Hinterhaus verstecken. Das kann man auch heute noch besuchen in Amsterdam. Und über einen längeren Zeitraum mit einer anderen Familie zusammen. Also die leben dann irgendwie, da ist, glaube ich, auch noch ein Arzt dabei. Also viele Personen leben in einem in einer ganz, ganz kleinen Wohnung, dürfen nicht raus. Also die ganzen Jahre über dürfen sie das Haus nicht verlassen, weil sonst die Nazis sie erwischen könnten. Und ja, wie es so ist, was für ein Schicksal Anne da hat, schreibt sie in ihrem Tagebuch nieder. Und sie berichtet nicht nur überhaupt über geschichtliche Hintergründe oder wie das halt in der Zeit des Krieges so war, sondern halt auch private Sachen, was sie so als Mädchen, junges Mädchen beschäftigen. Zum Beispiel auch die Liebe, auch die Sexualität ein bisschen. Und das wird hier alles in Bildern aufgezeigt. Ich finde, es ist ein super Zugang für diejenigen, die zum Beispiel jetzt nicht so gerne Bücher lesen, die eher auf Comics ausweichen möchten. Das ist hier sozusagen eine super, richtig geniale Alternative. Und wie gesagt, der Zeichenstil ist wirklich stilvoll. Also gefällt mir richtig gut. Und ja, deswegen ist das der zweitbeste Comic, den ich letztes Jahr gelesen habe. Irgendwie bin ich immer noch in 2020, obwohl wir schon 21 haben. Und jetzt kommen wir den Band habe ich übrigens im August gelesen. Aber jetzt kommen wir zum Platz 1, den besten Manga, den besten Comic, den ich letztes Jahr gelesen habe. Und das wäre der zweite Band einer Reihe gewesen, und zwar von Elfenlied von Lin Okamoto. Der zweite Band, wie gesagt, mittlerweile. Also es gibt insgesamt 6 Bände, wobei das großformatige Bände sind, die mehrere Bände in einem Band zusammenfassen. Also ursprünglich in Japan waren wahrscheinlich mehr Bände erschienen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 2 Bände bei uns in Deutschland in einem zusammengefasst worden sind oder sogar 3. Da da weiß ich nicht genau, ich glaube, es sind zwei in einem, aber ich bin nicht sicher. Der Band hat 440 Seiten und ist bei Tokyo Pop erschienen. Es sind 6 Bände insgesamt erschienen. Ich habe mittlerweile 3 davon gelesen, die Bände 4 bis 6 noch nicht. Aber die ersten 3 habe ich gelesen. Der erste Band war großartig und der zweite Band war tatsächlich noch besser. Und zwar geht es ihr um Lucy, sage ich jetzt mal so. Und Lucy ist ein die Clonius. Ist es richtig? Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch. Ich glaube, die Clonius nennt man diese Menschen. Und zwar die nächste Stufe, die nächste Menschenart, sage ich jetzt mal so, die Weiterentwicklung. Und Lucy wird in einem Forschungslabor festgehalten. Im ersten Band erfahren wir das. Sie hat besondere Fähigkeiten. Sie kann allein durch ihre Gedanken unsichtbare Arme steuern, sag ich mal, die meterlang sind. Und damit kann sie ganz schön gewalttätig werden. Ist super stark. Und diese Reihe ist sehr splattermäßig. Also da fließt sehr viel Blut. Also Lucy kann alleine mit ihren Gedanken quasi anderen Menschen den Kopf abreißen. Und das Forschungslabor hält sie fest, auch in Schach, dass sie nichts tun kann, nichts anderen Menschen anhaben kann, sage ich jetzt mal so. Doch sie kann im ersten Band entkommen irgendwie und flieht und stürzt sich quasi Klippen hinunter ins Meer und wird an einen Strand angespült und hat dann ihr Gedächtnis verloren und kann sich an nichts mehr erinnern und wird von 2 Studenten gefunden und aufgenommen, die ihren Namen nicht kennen, und Lucy kann sich auch nicht ausdrücken, sie kann nur New sagen und deswegen wird sie auch so genannt, also sie miaut wie eine Katze, was im Japanischen New ist, nicht wie bei uns Miau, sondern im Japanischen ist es ja so eher New und deswegen wird sie auch New genannt. Und das ist auf der einen Seite sehr spannend, aber auch sehr, sehr dramatisch. Wir erfahren die Geschichte von Lucy. Es kommen noch andere Protagonisten dazu. Sie ist nicht der einzige, die Clonius. Es gibt noch andere. Dann die beiden Studenten haben ein krasses Schicksal. Vor allem der junge Mann, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Ich überlege gerade Kota, genau. Kota und Yuka. Genau, und er hat auch ein krasse Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen möchte, aber die wird im ersten Band, glaube ich, schon angedeutet. Und im zweiten Band taucht eine weitere Protagonistin auf, beziehungsweise sie war schon im ersten Band da, aber jetzt im zweiten Band erfahren wir, glaube ich, sie war nur war im ersten Band schon da, das wollte ich damit sagen. Und es geht um das obdachlose Mädchen Mayu, was auch noch von Yuka und Kota aufgenommen wird. Und wir erfahren Mayus Geschichte und die ist so traurig und so krass und so bewegend, dass ich tatsächlich geweint habe. Und das muss ein Manga erstmal schaffen, dass es mich so berührt, dass ich weinen muss. Also, und deswegen ist es der beste Comicband, der beste Manga, den ich 2020 gelesen habe, weil er mir tief ins Herz ging. Also sowas muss wirklich ein Comic schaffen. Das gab es, glaube ich, nicht oft in meiner Geschichte. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern an irgendeinen Comic, bei dem ich geweint habe. Und da war es tatsächlich so, weil das mich so krass berührt hat. Allein die Geschichte ist schon krass und dann sieht man halt noch das in Bildern irgendwie. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist harter Tobak. Da muss man sich wirklich gut überlegen. Alleine schon das Blättermäßige ist krass, dramatisch, aber auch Mayus Geschichte. Ich sag mal, ihre Familienverhältnisse waren nicht die einfachsten. Und das war echt harter Tobak. Und daher bei mir auf Platz 1, weil es mich eben so emotional berühren konnte. Und damit bin ich am Ende der Folge angelangt und ich komme jetzt nur noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Dort findet man mich unter Buecha Podcast. Ich habe gefragt, hast du deinen Sub in 2020 verringert oder eher erhöht? Weil wir alle Bücherliebhaber haben einen Stapel ungelesener Bücher zu Hause Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Stapel wird überhaupt nicht kleiner, weil ich jeden Monat neue Bücher kaufe und die kommen hinzu. Und die, die ich weglese, ja, sind manchmal sogar weniger als die, die ich neu kaufe. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. 30% haben ihren Stapel ungelesener Bücher in 2020 verringern können, aber 70% haben ihren Stapel erhöht. Das ist, wow, 70% geht es wie mir. Da ist es sogar mehr geworden als weniger. Und das ist krass. Es gibt so viele tolle Geschichten, die man haben möchte, die man kaufen möchte. Und dann hat man aber nicht die Zeit, die alle zu lesen, weil das Lesen dauert halt eben länger als das Kaufen. Und so geht es mir auch. Wahrscheinlich ist es aber nicht repräsentativ für die Gesellschaft, weil mir folgen ja hauptsächlich selber Buchblogger und Leute, die halt mit Büchern zu tun haben. Beim 0815-Leser, oh Gott, das klingt jetzt so gemein. Ich sag mal, beim generellen Leser, der überhaupt nicht irgendwie mit diesem Internetgedöns zu tun hat, der nichts mit dem Bloggen zu tun hat, ist es hoffentlich anders. Der hat vielleicht nicht die Probleme. Also bevor ich mit dem Bloggen angefangen hatte, war das nicht so bei mir. Ich habe da einfach ein Buch gekauft, wenn ich es lesen wollte, und habe dann erst das nächste gekauft, wenn es ausgelesen war. Ja, seit ich Blogger bin, ist das ein bisschen anders. So, und das war es jetzt tatsächlich mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Nächste Woche geht es dann weiter mit meinen Flop 10 Büchern. Ich glaube, oder kommt erstmal der Monatsrückblick? Nee, ich glaube, wir haben dann immer noch, ja, wir sind dann immer noch im Januar. Und dann gibt es die Flop 10 Bücher, die ich 2020 gelesen habe. Das ist auch immer interessant zu hören oder zu sehen, was für Bücher nicht so doll waren. Vielleicht kann ich damit jemanden warnen. Und deswegen nächste Woche meine Flop 10 Bücher. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.